Ja, die Predigt, heute meine erste Einverspredigt. Ich möchte noch mal ganz kurz beten, bevor wir anfangen. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mir die rechten Worte schenkst, dein Wort recht auszulegen. Ich möchte dich bitten, auch für hörende Herzen jetzt, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt. Amen. Ja, Karl-Heinz hat von Herausforderung gesprochen, wer Herausforderungen sucht. Ich glaube, meine Predigt wird auch ein bisschen herausfordernd sein. Das werdet ihr dann am Ende gemerkt haben. Ich habe mal geschaut, was im Lexikon, genauer gesagt in der Wikipedia zum Eintrag Predigt steht. Ich lese mal ein paar Sätze daraus vor. Evangelischen Predigten liegt in der Regel ein Abschnitt oder Gedanke aus der Bibel zugrunde. Jedoch ist die Predigt in der katholischen Kirche im Gegensatz zur protestantischen nicht das zentrale Element des Gottesdienstes. Während bei der evangelischen Kirche die Verkündung und Erklärung des Wortes Gottes im Zentrum steht, nimmt die Predigt in der katholischen Kirche eine zwar wichtige, jedoch dem heiligen Messopfer untergeordnete Rolle ein. Im Allgemeinen hat eine Predigt die Form eines Monologes. Die Dauer einer Predigt hat sich im Lauf der letzten Jahrzehnte stark verkürzt. Heute dauert eine Predigt in einer katholischen Kirche etwa 10 Minuten, in einer evangelischen Kirche etwa 20 Minuten und in einer Freikirche etwa 30 Minuten. Um das mal zusammenzufassen, ich werde euch jetzt also einen etwa 20- bis 30-minütigen Monolog halten, indem ich einen Abschnitt aus der Bibel erkläre. Und dies ist der zentrale Teil unseres Gottesdienstes heute. Ich bitte daher um Aufmerksamkeit und lese zunächst den Predigttext, Lukas 2, Vers 21. Ich lese, wie immer in dieser Predigtreihe zum Lukas-Evangelium aus der neuen Lutherbibel von 2009. Lukas 2, Vers 21. Und als 8 Tage erfüllt waren, und das Kind beschnitten werden sollte, da wurde sein Name Jesus genannt, der vom Engel genannt worden war, bevor er im Mutterleib empfangen wurde. Der Predigttext, also dieser eine Vers, aber auch die folgenden 3 Verse noch, die wir dann bei meiner nächsten Predigt, ich glaube, das ist im November, betrachten werden, bringt zum Ausdruck, was der Apostel Paulus in seinem Brief an die Galater, Kapitel 4, Vers 4, geschrieben hat. Das lese ich jetzt mal. Und das passt eigentlich auch zu dem, was wir vorhin in der Lesung, 2. Korinther, Kapitel 3, gehört haben von Karl-Heinz. Galater 4, Verse 4 und 5. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Sohnschaft empfingen. Unter das Gesetz getan. Wir sehen das heute bei unserem Predigttext und wir werden das dann auch bei den nächsten Versen noch sehen, dass Jesus bzw. seine Eltern das Gesetz ganz genau einhalten, dass Jesus zunächst unter das Gesetz getan wurde. Also in unserem Predigttext heute geht es um Beschneidung und um Namensgebung. Wir müssen uns den Bund mit Abraham in der Bibel anschauen, um zu verstehen, warum alle männlichen jüdischen Kinder am 8. Tag beschnitten werden. Und ich lese dazu einen etwas längeren Abschnitt aus dem 1. Buch Mose, Kapitel 17. Also jetzt nochmal gut konzentrieren, das ist ein längerer Abschnitt aus der Bibel, den ich lese. Aber da lernen wir einiges über die Zeit damals und über den Bund, den Gott mit Abraham gemacht hat. 1. Buch Mose, Kapitel 17, ich lese ab Vers 1 bis Vers 27. Als Abram 99 Jahre alt war, erschien der Herr dem Abram und sagte zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott. Lebe vor mir und sei untadelig. Ich will meinen Bund zwischen mir und dir schließen und ich will dich sehr, sehr vermehren. Da fiel Abram auf sein Angesicht. Und Gott redete weiter mit ihm und sagte: Sieh, ich bin es und habe meinen Bund mit dir. Und du sollst ein Vater vieler Völker werden. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht und will dich überaus fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und Könige sollen von dir kommen. Und ich will meinen Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen nach dir aufrichten, von Generation zu Generation, so dass es ein ewiger Bund sei und ich dein Gott sei und der deiner Nachkommen nach dir. Und ich will dir und deinen Nachkommen nach dir das Land geben, in dem du ein Fremder bist, das ganze Land Kanaan, zum ewigen Besitz, und will ihr Gott sein. Und Gott sagte zu Abraham: So halte du nun meinen Bund, du und deine Nachkommen nach dir, von Generation zu Generation. Das ist mein Bund, den ihr zwischen mir und euch und deinen Nachkommen nach dir halten sollt. Alles, was unter euch männlich ist, soll beschnitten werden. Ihr sollt das Fleisch eurer Vorhaut beschneiden. Das soll ein Zeichen des Bundes zwischen mir und euch sein. Jeden Sohn sollt ihr beschneiden, wenn er 8 Tage alt ist. Alles Männliche durch die Generationen, der im Haus Geborene und der von irgendeinem Fremden für Geld Gekaufte, der nicht zu deinen Nachkommen zählt. Beschnitten werden soll der in deinem Haus Geborene und der für Geld Gekaufte. So soll mein Bund an eurem Fleisch ein ewiger Bund sein. Wenn aber ein Männlicher nicht beschnitten wird am Fleisch seiner Vorhaut, dessen Seele soll aus seinem Volk ausgerottet werden, weil er meinen Bund gebrochen hat. Und Gott sagte weiter zu Abraham: Du sollst deine Frau Sarai nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Denn ich will sie segnen, und auch von ihr will ich dir einen Sohn geben. Ich will sie segnen, und Völker sollen aus ihr werden, und Könige über Völker. Da fiel Abraham auf sein Angesicht, lachte und sagte in seinem Herzen: Soll mir 100 Jahre alt ein Kind geboren werden? Und soll Sarah 90 Jahre alt gebären? Und Abraham sagte zu Gott: Ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Da sagte Gott: Gewiss, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Den sollst du Isaak nennen. Und mit ihm und mit seinen Nachkommen nach ihm will ich meinen ewigen Bund aufrichten. Aber für Ismael habe ich dich auch erhört. Sieh, ich habe ihn gesegnet und will ihn fruchtbar machen und ihn sehr vermehren. 12 Fürsten wird er zeugen, und ich will ihn zum großen Volk machen. Aber meinen Bund will ich mit Isaak aufrichten, den dir Sarah um diese Zeit im nächsten Jahr gebären soll. Und er hörte auf, mit ihm zu reden. Und Gott fuhr auf von Abraham. Da nahm Abraham seinen Sohn Ismael und alle Knechte, die im Haus Geborenen und alle für Geld Gekauften, alles, was männlich war in seinem Haus, und beschnitt das Fleisch ihrer Vorhaut an eben diesem Tag, wie ihm Gott gesagt hatte. Und Abraham war 99 Jahre alt, als er das Fleisch seiner Vorhaut beschnitt. Sein Sohn Ismael war 13 Jahre alt, als das Fleisch seiner Vorhaut beschnitten wurde. Eben an diesem Tag wurden sie alle beschnitten: Abraham, sein Sohn Ismael und was in seinem Haus männlich war, im Haus geboren und von Fremden für Geld gekauft. Alles wurde mit ihm beschnitten. Soweit der Text aus 1. Mose 17. Ich weiß nicht, was für Gedanken euch durch den Kopf gegangen sind. Ich denke, man merkt, es ist eine ganz andere Zeit gewesen. Aber wir sind hier im Zentrum des jüdischen Glaubens. Ein ganz wichtiger Punkt des jüdischen Glaubens, der Bund mit Abraham. Und vielleicht hatten manche von euch auch jetzt Gedanken, mussten an Israel denken, mussten an den Gazastreifen denken und den Konflikt, der da gerade wieder herrscht. Die Beschneidung wird auch heute noch von den Juden ausgeübt. Das Judentum hat die Beschneidung im Laufe der Zeit noch weiter geregelt. Über das hinaus, was hier Gott dem Abraham gesagt hat. Beispielsweise wurde, wenn der Säugling schwach oder kränklich war, die Beschneidung nicht am 8. Tag, sondern eben kurz nach der Gesundung dann erst durchgeführt. Oder auch, wenn Eltern ihren Sohn nicht beschneiden lassen, aus was für Gründen auch immer, dann ist der Junge mit Erreichen der religiösen Volljährigkeit, mit Vollendung des 13. Lebensjahres, war das bei den Juden, dann selbst verpflichtet, sich beschneiden zu lassen. Wir haben eben in dem Text gelesen, dass wer sich nicht beschneiden lässt als Jude, dessen Seele soll ausgerottet werden, sagte Gott. Die Beschneidung ist eine der 613 sogenannten Mitzvot, also der Gebote des Judentums. Und die Beschneidung gilt als noch wichtiger als die Einhaltung des Sabbats und findet daher auch an Feiertagen statt. Selbst am Yom Kippur, wenn es denn der 8. Tag ist nach der Geburt, dem höchsten Feiertag des Judentums. Auch ein männlicher Proselyt, also jemand, der den jüdischen Glauben annehmen wollte, aus den Heidenvölkern, wie man früher sagte, auch ein männlicher Proselyt musste sich beim Übertritt zum Judentum beschneiden lassen. Dazu kam dann noch eine Taufe durch Untertauchen. Frauen wurden nur getauft. Beim Übertritt der Eltern zum Judentum wurden auch deren Kinder mitgetauft. Im Judentum wird einem Jungen bei seiner Beschneidung auch sein Name gegeben. Und die Namensgebung eines Mädchens erfolgt meist im Rahmen des Gottesdienstes am Sabbat nach der Geburt, wenn die Mutter das erste Mal wieder am Sabbatgottesdienst teilnehmen konnte. Wir werden darauf in der nächsten Predigt zu sprechen kommen, weil das in den folgenden Versen dann Thema wird. Eine Frau galt nach der Geburt erstmal 7 Tage unrein, wenn sie einen Jungen geboren hat, und durfte in dieser Zeit nicht am Gottesdienst teilnehmen. Wenn ein Mädchen geboren wurde, war sie sogar 14 Tage unrein. Da Jesus ein Junge ist, also waren es diese 7 Tage, und nach 8 Tagen bei der Beschneidung konnte sie auf jeden Fall dabei sein, die Maria. Bei alledem, was wir jetzt zum Thema Beschneidung gehört haben und auch zu der Namensgebung, drängt sich der Vergleich zwischen der Beschneidung im Judentum und der Taufe im Christentum geradezu auf. Die Säuglingstaufe diente früher auch der Namensgebung, genau wie die Beschneidung im Judentum. Im Brief an die Römer in Kapitel 4 schreibt Paulus über Abraham, Römer 4, Vers 11. Und das Zeichen der Beschneidung empfing er, also Abraham, als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er hatte, als er noch nicht beschnitten war, damit er der Vater aller sei, die glauben und nicht beschnitten sind, damit die Gerechtigkeit auch ihnen angerechnet wird. Abraham empfängt die Beschneidung nach seinem Glauben. Alle, die zu ihm gehören, und alle nachfolgenden jüdischen Generationen empfangen die Beschneidung vor ihrem Glauben. Eine Parallele zwischen Beschneidung und Taufe zieht Paulus im Brief an die Kolosser. Ich lese da mal Kolosser 2, die Verse 11 bis 14. In ihm, Christus, seid ihr auch beschnitten worden, mit der Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern durch das Ablegen des sündigen, natürlichen Menschen, in der Beschneidung Christi, als ihr mit ihm begraben worden seid durch die Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Er hat euch mit ihm lebendig gemacht, als ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures natürlichen Leibes, indem er alle Sünden vergab und den Schuldschein gegen uns vernichtete, der uns durch Vorschriften belastete, und hat ihn aus der Mitte getan, indem er ihn an das Kreuz nagelte. Gegner der Säuglingstaufe lehnen einen direkten Vergleich mit der Beschneidung in der Regel ab. Häufig wird betont, dass die Taufe eher mit einer Heirat zu vergleichen sei. Man trifft eine klare Entscheidung für eine Person. Diese Entscheidung bringe man dann in einem öffentlichen und verbindlichen Bekenntnis zum Ausdruck. Was dabei übersehen wird, ist jedoch, dass es erst in modernen Zeiten üblich ist, sich seinen Ehepartner selbst auszusuchen. Noch im letzten Jahrhundert war es in Deutschland so üblich und in manchen Ländern ist es sogar immer noch üblich, dass die Eltern den Ehepartner für ihre Kinder ausgesucht haben. Auch in der Bibel kommt das beispielsweise bei Isaak in 1. Mose 24, Vers 4 vor. Ob man allerdings den Bund sein Leben lang hält, ist weder in dem einen Fall noch in dem anderen Fall gewährleistet. Die Säuglingstaufe wurde in der Christenheit jedenfalls schon sehr früh ausgeübt. Bei Origenes, der lebte etwa von 185 nach Christus bis 254 nach Christus, findet sich folgende interessante Aussage. Ein kurzer Satz. Die Kirche hat von den Aposteln die Überlieferung empfangen, auch den kleinen Kindern die Taufe darzureichen. Im theologischen Begriffslexikon zum Neuen Testament, da heißt es zur Taufe, ich lese das jetzt mal ganz langsam vor, weil so theologische Werke sind immer ein bisschen schwer zu verstehen. Das muss man manchmal dann zweimal lesen, ich versuche das mal durch langsames Lesen. Das ist ganz interessant, zur Taufe steht dort, das Aufkommen der historisch-kritischen Forschung an der Bibel führte weitgehend zu einer Meinungsänderung, sodass um 1940 die Mehrheit der Neutestamentler im Unterschied zu den Systematikern, so eine eigene Gattung von Theologen, darin übereinstimmte, dass im apostolischen Zeitalter die Taufe nur an Gläubigen vollzogen wurde. Also nochmal in meinen eigenen Worten, durch die historisch-kritische Forschung ist die Theologie dazu gekommen zu sagen, im Neuen Testament wurden wohl nur Gläubige getauft. Und jetzt geht das weiter hier in dem Artikel im theologischen Begriffslexikon. In den letzten Jahren ist diese Auffassung wieder bestritten worden, vor allem von Jeremias, Kullmann und in den Berichten der Church of Scotland über die Taufe. Es wird behauptet, dass die traditionellen Argumente für die apostolische Einsetzung der Kindertaufe, also dass die Apostel schon die Kindertaufe eingesetzt hätten, dass die traditionellen Argumente sowohl theologisch als auch durch die moderne biblische und archäologische Forschung gerechtfertigt seien. Die Überzeugung zum Beispiel, dass bei Taufen ganzer Häuser, das findet man viermal in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 11, Vers 14, 16 Vers 33 und 18 Vers 8. Also die Überzeugung, dass bei Taufen ganzer Häuser auch Säuglinge eingeschlossen waren, wird durch die Behauptung gestützt, dass der Ausdruck Oikos im Griechischen, also das Wort für Haus, bei den Juden nahezu technische Bedeutung erlangt hatte und sich besonders auf kleine Kinder bezog. Man glaubt auch, dass in 1. Korinther 7 Vers 14, dort heißt es, denn der ungläubige Mann ist geheiligt durch die Frau und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann. Sonst wären ja eure Kinder unrein, Nun aber sind sie heilig. Das hat Paulus an die Korinther geschrieben. Man glaubt, dass hier in 1. Korinther 7, Vers 14 die Terminologie, also die Begriffe der jüdischen Proselytentaufe verwendet werden. Wobei angenommen wird, dass die Urgemeinde den jüdischen Brauch, die kleinen Kinder von Proselyten mitzutaufen, übernommen hat. Ja, soweit der Text aus dem theologischen Begriffslexikon, schwere Kost. Da die Proselytentaufe beim Übertritt zum Judentum bewiesenermaßen auch zur Zeit der Urgemeinde ausgeübt wurde, ist damit allerdings ein starkes Indiz für die Befürwortung der Säuglingstaufe durch die Apostel gegeben, wie es Origenes ja auch behauptete. Den Satz habe ich vorhin vorgelesen. Wenn die christlichen Gemeinden nämlich keine Säuglinge taufen sollten, würde sich ein deutlicher Hinweis darauf im Neuen Testament finden lassen müssen. Ein solcher Hinweis wäre unbedingt erforderlich, weil alle Zeitgenossen der Apostel nämlich die Taufe von Säuglingen beim Übertritt der Eltern zum jüdischen Glauben als Selbstverständlichkeit annahmen. Wenn dies nun beim Übertritt zum christlichen Glauben anders sein sollte, dann müsste das schon ausdrücklich erwähnt werden. Wie dem auch sei. Ich habe gesagt, es wird eine herausfordernde Predigt. Alle alten Kirchen taufen Säuglinge, die meisten Freikirchen tun es nicht. Und sowohl die einen wie auch die anderen haben jeweils Gründe dafür. Ich habe hier mal bewusst einige Argumente dargestellt, die ihr sonst in Freikirchen wohl eher nicht hören werdet. Aber ein Blick über den Tellerrand muss hin und wieder mal sein. In den FEGs, unseren freien evangelischen Gemeinden, wird es so gehalten, dass wir keine Säuglinge taufen, aber eine Säuglingstaufe anerkennen, wenn der so getaufte Christ diese Taufe für sich selbst anerkennt. Um auf die jüdische Beschneidung zurückzukommen, dadurch bin ich ja überhaupt nur hier zur Taufe gekommen. Wenn die jüdische Beschneidung nicht am Säugling durchgeführt wurde, dann waren später nicht mehr die Eltern dafür verantwortlich, sondern mit der Religionsmündigkeit jeder Jude für sich selbst. Und so ist es sicher auch bei einigen von uns, die nicht als Säuglinge oder später als gläubige Christen getauft wurden. Ihr seid nun selbst verantwortlich dafür, euch taufen zu lassen. Als mündige Menschen macht es natürlich nur dann Sinn, wenn der Glaube an Jesus bereits da ist. Und nun zum zweiten Teil unseres Predigtverses. Der Name Jesus. Bei seiner Beschneidung, die offensichtlich noch in Bethlehem stattfand, bekam das Kind den Namen Jesus. So wie der Engel es Maria von Angesicht zu Angesicht und Josef im Traum gesagt hatte. Es kommt in der ganzen Bibel übrigens nur 4-mal vor, dass den Eltern gesagt wird, wie sie ihr Kind nennen sollen. Im Alten Testament bei Ismael und Isaak, denen wir eben schon bei der Einsetzung der Beschneidung in 1. Mose 17 begegnet sind, und im Neuen Testament bei Johannes dem Täufer und eben bei Jesus. Jesus ist die griechische Form des hebräischen Jehoshua. Oder auch Jeshua, das ist die Kurzform. In der gelehrten Welt wird, wie so oft und wie über vieles, gestritten, was dieser Name bedeutet. Wir können uns aber gerne auf das Matthäusevangelium berufen. Dort sagt der Engel zu Josef im Traum in Matthäus 1, Vers 21, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Demnach setzt sich Jehoshua aus dem Namen Gottes, Jehova, und dem Wort für retten, Yasha, zusammen. Ihr wisst vielleicht, dass der Name Gottes früher von Christen Jehova gelesen wurde. Man findet das noch in manchen alten Kirchenliedern. Heute gehen viele Theologen davon aus, dass der Name eher Yahweh gesprochen wurde. Das ist aber nicht gesichert. Sicher sind nur die Konsonanten, also die Mittellaute. Und die lauten J-H-W-H. In der hebräischen Bibel stehen nämlich nur Konsonanten. Die Vokale wurden quasi erst beim Lesen eingefügt. Weil im Mittelalter aber immer mehr Juden nicht mehr täglich Hebräisch sprachen oder auch lasen, ging das Wissen um die richtigen Vokale in den Wörtern langsam in der jüdischen Bevölkerung verloren. Damit das nicht zu Schwierigkeiten beim Vorlesen von Bibeltexten in der Synagoge führt, haben jüdische Gelehrte sich Symbole aus Punkten und Strichen überlegt, die sie an die Konsonanten der hebräischen Bibel rangeschrieben haben und die die Vokale dann angeben. Die Juden haben den Namen Gottes bereits vermutlich einige Jahrhunderte, bevor Jesus geboren wurde, nicht mehr aussprechen wollen, damit sie nicht aus Versehen gegen das zweite bzw. dritte Gebot, je nach Zählung, verstoßen können. Das Gebot kennt ihr: Du sollst den Namen Gottes nicht unnütz führen, du sollst den Namen Gottes nicht verunehren. Stattdessen haben die Juden immer Adonai gesagt und gelesen. Adonai, das heißt auf Deutsch Herr. So steht auch tatsächlich in einer alten griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel, der Septuaginta, manche von euch haben das vielleicht schon mal gehört, immer Kyrios, das griechische Kyrios, also auch das Wort für Herr, wo eigentlich J-H-W-H, also der Name Gottes, steht. Häufig kommt im Alten Testament auch die Formulierung Adonai J-H-W-H, also Adonai Jehova, vor. Eigentlich Herr J-H-W-H. Wenn man nun statt J-H-W-H auch Herr liest, dann hat man die seltsame Wendung Herr, Herr. Wobei in unseren Bibelübersetzungen das Herr, welches für J-H-W-H geschrieben wird, meistens komplett in Großbuchstaben oder mit den ersten beiden Buchstaben groß geschrieben wird. Das ist euch vielleicht schon mal aufgefallen. Also ein Beispielvers wäre 5. Mose 3, 24. Ich glaube, das ist das erste Mal, wo das in der Bibel vorkommt. Die Juden lesen aber nicht Adonai, Adonai, sondern Adonai Elohim, also Herr Gott, um nicht so eine komische Doppelung zu haben. Herr Gott, das Wort kennen wir auch, das wird wahrscheinlich im Bayerischen häufiger gebraucht, der Herr Gott, als bei uns hier im Norden. In diesen Kombinationen, wo Herr Gott, also eigentlich Adonai Jehova oder Adonai Yahweh steht, in diesen Kombinationen haben die Masoreten, also das sind die Gelehrten, die diese Vokale drunter geschrieben hatten unter die Bibel, in diesen Kombinationen haben die die Vokale von Elohim, also das, was dann da gelesen wurde, unter J-H-W-H geschrieben. Übrigens, für Yahweh, für Jehova wurde ja eigentlich, wenn es nicht in dieser Kombination mit Adonai steht, immer Adonai gelesen. Es stehen aber witzigerweise nicht die Vokale von Adonai unter J-H-W-H. Da müsste am Anfang ja ein A stehen, da steht aber ein Ö, ein kleiner Doppelpunkt unter dem J. Und da aber nicht die Vokale stehen von Adonai, ist das schon wieder ein Hinweis dafür, dass Yahweh vielleicht doch nicht die richtige Aussprache war, sondern vielleicht doch Jehova oder Jehua. Wie gesagt, die Gelehrten streiten darüber, wir werden das nicht mehr klären können. Die Juden haben es vergessen, weil sie einfach mal entschieden hatten, es nicht mehr auszusprechen. Aber nun zurück zur Namensgebung von Jesus. Namensgebung ist schon vom Beginn der Bibel an eine sehr wichtige Angelegenheit. So führt Gott noch vor der Erschaffung von Eva alle Tiere zu Adam zwecks Benennung. Die Namen, die Adam den Tieren gibt, die sollen sie auch haben, sagt Gott in 1. Mose 2, Vers 19. Und, das können wir uns vorstellen, um passende Namen für Dinge oder Lebewesen zu finden, muss man zunächst genau beobachten. Im Falle von Johannes dem Täufer, dessen Name Gott ist gnädig heißt, Johannes, und im Falle von Jesus, was Gott rettet heißt, wusste niemand besser über sie und ihre Aufgaben Bescheid als Gott selbst, sodass er daher auch die Namen selbst festgesetzt hat und durch den Engel ausrichten ließ. Und wie ist es mit unseren Namen? Die haben in der Regel unsere Eltern ausgesucht. Nach eigenem Wohlgefallen vielleicht, nach Moden, die gerade so angesagt waren, ob sie zu uns passen. Aber hör mal, was Jesus dir zusagt in Offenbarung 2, Vers 17. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich vom verborgenen Manna zu essen geben und werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein einen neuen Namen geschrieben, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Amen.